Und jetzt stellt sich bei uns ja auch die Frage, wie können wir denn Gewissheit haben, dass das Wort, das im ersten Jahrhundert geschrieben wurde, in den 50er Jahren, 60er Jahren, bis in die 90er Jahre des ersten Jahrhunderts, dass ein Paulus schrieb, ein Matthäus schrieb, ein Johannes schrieb, wie können wir zuversichtlich darauf vertrauen, dass wir in unseren gedruckten Bibeln und in unseren Textausgaben des Neuen Testaments den Text haben, den die Apostel schrieben. In der Christenheit ist keine solche Schreibertradition entstanden wie unter den Juden. Und doch können wir zuversichtlich gewiss sein, dass die heiligen von den Aposteln geschriebenen Texte, dass sie so überliefert worden sind, wie wir sie heute lesen. Auch wenn wir nicht mit dieser gleichen Gewissheit wie die Juden sagen können, jeder Buchstabe und jedes Wort. Denn das ist uns allen bekannt, es gibt zwischen den vielen Handschriften, sehr alten Handschriften, die man gefunden hat, kleinere Abweichungen. Die sind einfach da. Und mit denen müssen wir leben. Und das soll uns jetzt beschäftigen. Aber zunächst zur Überlieferungslage der neutestamentlichen Schriften. Zuerst, und das ist eine der wichtigsten Fragen, wenn man wissen will, wie glaubwürdig ist ein Dokument, das von irgendeinem Geschehen aus vergangener Zeit berichtet. Eines der wichtigsten Fragen ist, wie lange nach diesem Geschehen, das da berichtet wird, wurde das aufgeschrieben? 20, 30 Jahre? Ja, dann waren sie noch Augenzeugen gewesen. Aber wenn es heißt dann, ja, über 100 Jahre später, schon nicht mehr so sicher. Die meisten Schriften lagen schon vor in den 60er Jahren. Die meisten Schriften des Neuen Testaments. F.F. Bruce, der ist euch sicher bekannt. Es gibt von ihnen ein Buch, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, vielleicht weiß es jemand von euch. Auf Englisch heißt es The New Testament Documents. Die Urkunden des Neuen Testaments. Aber ich glaube, auf Deutsch heißt es Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments. Die Glaubwürdigkeit der Schriften des Neuen Testaments. Danke. Also ich habe den Titel leider auf Deutsch nicht aufgeschrieben, ich muss das noch nachtragen. Aber merkt euch das, die Glaubwürdigkeit der Schriften des Neuen Testaments. Er schrieb dieses Buch 1943. Und er sagt, schreibt dort, ich würde die drei ersten Evangelien früher als bisher so unter den Theologen früher datieren, Markus kurz nach 60. Das heißt 30 Jahre nach der Kreuzigung des Herrn. Markus kurz nach 60, Lukas zwischen 60 und 70, Matthäus kurz nach 70. Das waren von ihm Mutmaßungen. Und er schreibt dort in diesem Buch, ein Kriterium, das für mich besonders wichtig ist, ist die Haltung, die diese drei Verfasser einnahmen zur Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch die Römer. Wann war das? 70 nach Christus. Wenn sie davon nicht berichten, dann kann man annehmen, muss man annehmen, dass das Evangelium vorher geschrieben wurde. Denn das war ein so einschneidendes Ereignis. Gut, Johannes hat nachher sein Evangelium geschrieben, das steht trotzdem nicht drin. Aber es ist doch eine wichtige Frage. Nach meiner Sicht schrieben Markus und Lukas vor Matthäus kurz nach diesem Geschehen. Wir können sehen, dass Matthäus früher geschrieben hat. Wir haben jetzt nämlich Handschriften, von denen man zur Zeit von F.F. Bruce noch nichts wusste. Also 80 Jahre nach Bruce wissen wir mehr, denn ein Papyrologe, ein deutscher Papyrologe, also ein Spezialist für Papyri. Was sind Papyri? Wenn man sagt Papyri in diesem vorliegenden Zusammenhang? Ja, und zwar auf Papyrus geschriebene. Schriften. Es ist ja so, Pergament, das war sehr teuer. Und Pergamenthandschriften, die gab es wenige. Aber Papyrus war verhältnismäßig billig. Und so hat man Papyrus verwendet, auch für mehr alltägliche Geschehnisse. Da hat man auf Papyrus geschrieben. Und man hat also Papyrus, auf Papyrus geschriebene neutestamentliche Texte gefunden. Die meisten von denen in Ägypten. Warum in Ägypten? Erstens, weil Papyrus dort angebaut wurde, sehr viel Papyrus produziert wurde, überall hin exportiert wurde. Und zweitens, des Klimas wegen. Trockenes Klima. Und nachher, wenn irgendwo etwas geschrieben wurde, dann Häuser stürzten ein, niemand mehr wohnte dort und dann kam Wüstensand darüber. Und dann wurden die wunderbar, blieben wunderbar erhalten, vermoderten nicht. Und so hatte schon 1901 in Ägypten diesen Papyrus gefunden, aber niemand hatte diese besonderen Papyre, um die es jetzt geht, gelesen. Und diese Papyri nahm eben Carsten Peter Thiede, dieser Papyrologe, einmal hervor und las sie. Das ist überhaupt so. Also wenn ihr einen Beitrag leisten wollt zur Erhellung der Kultur, der Umwelt, auch von Alt-Israel, dann empfehle ich euch, studiert Akkadistik oder Assyriologie. Dann lernt ihr nämlich Akkadisch, das ist die Sprache und die Schrift der Babylonier und der Assyrer. Denn die Museen der Welt, die sind voll von Tontafeln. So viel steht da, niemand hat sie gelesen. Denn es gibt nicht so viele, die das lesen können. Und darum, so von Zeit zu Zeit wird mal etwas gelesen, das schon lange in den Museen lag. Sensationell, was man dann da findet. Und das war jetzt hier auch so. Seit 1901 hatte man diesen Papyrus und dann über 90 Jahre später liest das einer, ein Fachgelehrter, und nach gründlicher Untersuchung kommt er zum Ergebnis, erstens, dass es Bruchstücke aus dem Matthäusevangelium waren und er datierte sie auf das Jahr 66. Wie kann man das? Man kann das datieren anhand des Schreibduktus. Man kann anhand der Art, wie man schrieb, meist ziemlich genau sagen, in welchem Jahrhundert das geschrieben wurde. Und dann gibt es auch andere Methoden. Also auf das Jahr 66 nach Christus. Und das hieße, dass Matthäus sein Evangelium in der ersten Hälfte der 60er Jahre geschrieben haben muss. Wenn schon in der Mitte der 60er Jahre schon Papyri entstanden, also Abschriften in Ägypten, also schon weit verstreut. Und so muss er spätestens 60, vielleicht auch früher, sein Evangelium geschrieben haben. Die historischen Berichte vom Leben und Wirken Jesu von Nazareth wurden also kurz nach, wenige Jahrzehnte, 20, 30 Jahre danach, aufgeschrieben. Vielleicht auch früher, wir wissen es nicht. Aber auch wenn es 20, 30 Jahre sind, nicht alle von uns können zurückdenken an 20, 30 Jahre, was damals war. Aber manches, was vor 20, 30 Jahren, wenn ich daran denke, 1960 zogen wir in die Schweiz, da weiß ich noch so viele Einzelheiten. Weil das so einschneidend war. Aus der Schweiz nach Schweden gezogen, ein 10-jähriger Junge. So viel ist geblieben. Auch die Namen der Klassenkameraden dort. Das Gesicht der Klassenkameraden. Was wir damals machten. Wie es war in der Schweiz. All das prägt sich ein. Und das sind jetzt über 50 Jahre, 60 Jahre her. Und so, wenn man einige Jahrzehnte nach einem sehr, sehr einschneidenden Geschehen davon schreibt, dann darf man darauf vertrauen. Es hat sich so verhalten. Es hat sich so ereignet. So ist das tatsächlich geschehen. Und das ist eben für Historiker eine wichtige Erkenntnis. Das ist eben die erste wichtigste Frage bei der Frage nach der Glaubwürdigkeit historischer Urkunden. Wie lange nach dem Geschehen wurde der Bericht vom Geschehenen geschrieben? Dann müssen wir auch immer bedenken, in den Wenn die Evangelien in grob in den 60er Jahren geschrieben wurden, auch bis ins Jahr 90, als Johannes das letzte Evangelium schrieb, oder 80er Jahren, da waren noch so viele am Leben, die Jesus noch gesehen, gehört hatten, auch Augenzeugen gewesen waren von seiner Hinrichtung und allem, was danach geschah. Das heißt, keiner der Evangelisten hätte es gewagt, irgendetwas zu schreiben, was nicht gestimmt hätte. Hätte er sofort Widerspruch erfahren. Und die Apostelgeschichte, die entstand sehr bald nach der Niederschrift des Lukas-Evangeliums. Das zeigen die einleitenden Worte zur Apostelgeschichte. Lukas, er schreibt da Apostelgeschichte 1, Vers 1. Apostelgeschichte 1, Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren. Der erste Bericht, das Lukas-Evangelium, habe ich verfasst und er hat das Lukas-Evangelium eben diesem Mann, Theophilus, gewidmet. Und jetzt schreibt er die Apostelgeschichte. Und die wird sich angeschlossen haben, eben einige Jahrzehnte danach, denn sie reicht bis zur ersten Gefangenschaft des Apostels Paulus in Rom. Und der gleiche Theophilus ist immer noch da, immer noch am Leben. So waren also sehr viele da, die hatten noch ein gemeinsames Erinnern an Jesus von Nazareth. Die Briefe des Apostels Paulus, die werden meistens so datiert von konservativen Gelehrten. Galaterbrief 48 oder 49 nach Christus. 1. und 2. Thessalonicher Brief 50, 51. 1. und 2. Korinther 55, 56. Römer 56, 57. Dann Epheser, Philippo, Kolosser, Philemon. In den Jahren der Gefangenschaft, 60 bis 62, und dann nach der Gefangenschaft die Briefe 1. Timotheus, Titus, 64, 65, und dann aus dem Gefängnis der letzte Brief, 2. Timotheus 6, 7. Verzeiht, das Jahr 67. Also so viel zur zur Niederschrift. Die Niederschrift geschah sehr kurz nach den entsprechenden Ereignissen. Und jetzt, ja.
Eine Frage zum Johannes-Evangelium. Ja. Du hast gesagt, es wird 80 nach Christus datiert.
Nein, ich habe das so ungefähr 80, 90, ja. Es ist ja auch umstritten. Aber was war deine Frage?
Warum wird das gemacht, obwohl er ja nicht von der Tempelzerstörung redet? Wird das einfach gemacht, weil er so hohe Christologie schon hatte? Oder?
Er schreibt dieses Evangelium. Das sagt eben, das wissen wir, die Bibel sagt nichts davon. Aber wir wissen, dass aus Zeugnissen von denen, die mit die Johannes kannten, dass er gedrängt wurde, als er in Ephesus als Ältester diente, ein Evangelium zu schreiben, um eben diesen Strömungen, die in die Gemeinden eindrangen, Gnosis, dem entgegenzutreten. Also es ist sicher das letzte Evangelium. Und man merkt auch, das Johannes-Evangelium setzt voraus, dass man die drei ersten Evangelien kennt, dass man alles platzieren und einordnen kann. Denn wir haben ja im Johannes-Evangelium das Allermeiste, das in den drei ersten Evangelien steht, keine Berichte davon, sondern meistens Reden, Unterredungen, Begegnungen mit einzelnen Menschen, die Abschiedsreden an die Jünger. All das. Die Leidensgeschichte, die ist bei allen vier Evangelien sehr ausführlich und da sind natürlich sehr viele parallelen Berichte, eben, die das Gleiche betreffen. Auch die Auferstehung wird natürlich bei ihm ausführlich bezeugt. Ja, gut. Aber jetzt die Anzahl und Qualität der neutestamentlichen Handschriften. Anzahl. Wir besitzen 5.700 griechische Handschriften. 5.700 des Neuen Testaments oder von Teilen des Neuen Testaments. Die ältesten Handschriften eines vollständigen Neuen Testaments sind der Codex Sinaiticus. Der heißt so, weil er in einem Kloster am Fuß des Sinai gefunden wurde. Was ist ein Codex?
Ein Buch letztendlich.
Richtig, ist ein Buch, ja. Und zwar im Gegensatz zur Buchrolle. Also die Papyri, man hat also bis ins vielleicht ins zweite, dritte Jahrhundert, vielleicht auch nachher noch, aber zunächst hat man alles auf lange Papyrusstreifen geschrieben. Also man hat Papyrus dann so zusammengeklebt, Papyrusstücke, und dann hat man so geschrieben, so untereinander, so in Zeilen. Und nachher ist man einen Schritt nach rechts gerückt, hat weitergeschrieben in Zeilen, Schritt nach rechts gerückt, weitergeschrieben. Und nachher hat man eine lange Rolle, kann einige Meter lang sein, aufgerollt. Und zwar in zwei Stäben aufgerollt. Und dann konnte man so rollen. Das ist natürlich umständlich. Wenn du das an der Buchrolle finden willst, Johannes Kapitel 8, Vers 12, da musst du lang hebeln. Und so kam man darauf, dass man macht es doch besser so, dass man diese Teile, die wie einzelne Seiten sind, dass man die schneidet, macht einen Stapel, klebt die zusammen und dann kann man blättern. Und das ist Kodex. Den sagt man Kodex. Das sind also diese Handschriften eben schon in Buchform. Nun, wenn das Alte und das Neue Testament Buch sagt, dann meint es immer Buchrolle. Buch mit 7 Siegeln ist eine Buchrolle. Und dann werden die Siegel gebrochen, dann wird die Rolle geöffnet. Und zwar die ganze Rolle. Und wenn du dir ein solches Buch vorstellst, Siegel, nachher wird das Buch geöffnet, dann hast du nur hier. Das vor dir, ja. Also die ganze Rolle ist dann offen. Buchrolle. Aber Kodex, und der Codex Sinaiticus circa 350 nach Christus. Ein vollständiges Neues Testament. Dann gibt es ein Codex Vaticanus, warum heißt der so? Ja?
Weil der in der Bibliothek des Vatikans.
Ganz richtig. Ist dort in der Bibliothek des Vatikans aufbewahrt. Dann Codex Alexandrinus, der heißt so, weil er mit Alexandrien, diesem christlichen Zentrum der Antike zusammenhängt, also dort entstanden. Dann Codex Bese, warum heißt der Bese? Wer war Besa?
Nachfolger von Calvin?
Ja, Mitarbeiter und Nachfolger. Tatsächlich, Nachfolger von Calvin. Und ihm wurde der geschenkt. Und darum nennt man ihn nach seinem Namen Codex Bese. Also Bese, das ist der lateinische Genitiv. Oder eigentlich Bese, müsste man sagen. Bese. Ja,
ja. Und da waren schon alle 27 Bücher des.
Ja, vollständig. Vollständig.
Oh, keine Abprüfung?
Nein, keine Notiz. Ja, also Umfang dieser Codex ist, da bin ich jetzt nicht sicher. Vielleicht weiß das jemand von euch genauer. Hat jemand sich da genauer informiert?
Sinaiticus hat man, glaube ich, Shepherd of Hermas.
Ah ja, eben, doch auch solche Zusätze. Ja, richtig. Also das wären dann nicht apokryphe Bücher, aber nicht kanonische Bücher. Ja, waren dort dabei. Aber das ganze Neue Testament, also voll da. Und zudem besitzen wir eben Manuskripte, die zwar nicht das ganze Neue Testament enthalten, aber große Teile davon, die noch viel älter sind. Also wir hörten jetzt, dass wir Handschriften haben mit dem ganzen Neuen Testament aus 350 nach Christus, zwei solche, und dann zwei aus dem 5. Jahrhundert. Und zudem besitzen wir Manuskripte, die zwar nicht das ganze Neue Testament enthalten, aber große Teile davon, die noch viel älter sind. Da gibt es die bekannten Chester Beatty Papyri. Diese Papyri bestehen aus 12 biblischen Handschriften, eben auf Papyrus. 7 von diesen 12 enthalten Teile des Alten Testaments, 3 Teile des Neuen Testaments, und dann sind auch andere Texte, die nicht Neues Testament sind. Und sie werden zum größten Teil auf das 3. Jahrhundert datiert. Und ein Kodex ist eben schon in Kodexform, kurz nach 200. Ein Kodex enthält alle 4 Evangelien. Man hat die zusammengefasst, alle 4 Evangelien in einem Buch, in einem Kodex. Kurz nach 200, nach Christus. Also 350 Jahre jünger als der Codex Sinaiticus. Und dann gibt es eine Gruppe von 22 Papyri, 1952 in Ägypten entdeckt. Und die sind nach dem Finder Martin Bodmer, ein Schweizer, benannt. Und sie werden aufbewahrt im Bodmer Museum. In der Bibliotheca Bodmeriana, also Bodmer Bibliothek, in Cologny, das ist bei Genève, also in der Schweiz, bei Genf. Und von diesen, da ist ein Kodex, der enthält große Teile des Johannesevangeliums. Und die datiert man auch auf etwa 200 nach Christus. Aber dann gibt es einen Papyrus, den hat man schon vor jenem, den ich erwähnte, jenem Papyrus, den Peter Karsten Tiede las und datierte, eben auf das Jahr 66. Dieses kleine Fragment, also man sagt Fragment, das ist wörtlich ein Bruchstück. Frango, also ich breche, ein Fragment ist ein Bruchstück. Ja, eben, viele dieser Papyre, die sind zwar nicht vermodert, aber sie wurden natürlich sehr brüchig. Und darum sind viele nur noch als Fragmente sichtbar und das andere, vieles ist dann mit der Zeit pulverisiert worden. Fragmente, und da sind wieder Fragmente. Eines hat man schon viel früher, ich habe es hier gar nicht geschrieben, wann, diesen Papyrus 52. Man datiert sie auch. Und wenn irgendein ein Schriftstück, ein Fragment, wenn ein P davor steht, P, und dann eine Zahl, dann ist das ein Papyrus. Man nummeriert diese Funde, diese Papyri. Sie werden ja durchnummeriert. Nach der Zeit, wo man sie findet. Also Papyrus P52, und das galt lange als das älteste Schriftstück des Neuen Testaments. Ja, jetzt kommt die Datierung, der P52, und zwar eben allein aufgrund des paläographischen Befundes. Was ist das, Paläographie? Paläographie, was ist Paläos, also Paläo? Paläo, das heißt immer alt. Paleo. Wenn irgendwo in so einem Fremdwort Paleo steht, dann heißt das alt. Also Paläographie. Dort geht es darum, dass man alte Schriften erkundet, beschreibt, datiert, auf dem Zeitstrahl platziert. Also das ist die Paläographie. Und anhand eben des Aussehens der Schrift kann man folgern 2. Jahrhundert. Und weitere Methoden der Datierung, die führten dazu, also man nimmt dann ungefähr 125 nach Christus. Und das war lange der älteste bekannte Teil des Neuen Testaments, den wir besaßen. Und man kann erkennen, dass es sich um Johannes 18, 31 bis 33 auf der Vorderseite, der sagt man unter in solchem Zusammenhang, wenn es um alte Schriften geht, recto, also die richtige Seite. Und nachher, also Johannes 18, 31 bis 33, dann Johannes 37 bis 38, verso, Rückseite, also Kehrseite. Und das zeigt, dass man auch sehr kleine Kodizes machte, also mit Seiten, die vielleicht so groß waren, so handgroß. Und man hat auch Bücher gefunden, auch mit anderem Inhalt, so Handbücher. Und es gibt ein schönes griechisches Wort für ein Buch, das man schön in die Hand nehmen kann. Enchiridion. Man nimmt es in Cheir in die Hand. Enchiridion. Das ist ein schönes Handbüchlein. Und das wird ein Handbüchlein gewesen sein mit dem Johannesevangelium. Und das seit schon so früh, sagen wir eben um 125 nach Christus, da hatten Christen so Evangelien, einzelne Evangelien immer dabei. Als Enchiridion. Konnten auch lesen, abends, wenn sie ins Bett gingen, noch einmal drin lesen. So schön. Bitte, ja.
Haben Sie Beweise, dass viele, also viele Personen in diesem Alter einfach lesen konnten?
Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Also in Griechenland, also wer gebildet war, der konnte lesen und schreiben. Also das war wirklich verbreitet. Natürlich die Sklaven, es gab auch Sklaven natürlich, die raufstiegen gesellschaftlich. Aber viele konnten lesen, ja. Dann dieser Papyrus P64 nennt man den, also Nummer 64, Papyrus 64 von Carsten Peter Tiede gelesen und datiert. Und dann hat ein Koreaner namens Kim, der hat einen Papyrus P46, den es auch schon länger gab, und der hat den untersucht. Und dieser Papyrus muss entstanden sein zwischen 75 nach Christus und 100. 75 und 100 in dieser Zeit. Und er enthält fast alle Paulusbriefe. Und auch das gibt uns einen Eindruck davon. Angenommen, der wäre 75 geschrieben worden, dann hat man schon keine zehn Jahre nach dem Tod des Paulus, waren seine Briefe überall verbreitet. Auch in Ägypten, wo man eben diese Papyri fand. Und das ist gut, dass wir uns das vergegenwärtigen. Diese Schriften wurden verbreitet, die wurden abgeschrieben, die wurden gelesen. Die wurden in den Zusammenkünften gelesen, vorgelesen. Es hatten nicht alle natürlich. Einzelne, die konnten sich das leisten, solche Dinge zu kaufen. Und dann saß die Gemeinde da und dann wurde gelesen. Und entsprechend sagt Paulus zu Timotheus, fahre fort mit dem Vorlesen, mit dem Lehren, mit dem Ermahnen, eben vorlesen. In der Gemeinde vorlesen. Ganze Briefe vorlesen, Evangelien vorlesen. Wir können also folgendermaßen zusammenfassen, jetzt zum Überlieferungsstand, zum Überlieferungsbefund, so müssen wir sagen, zum Überlieferungsbefund der neutestamentlichen Texte. Wir besitzen vom Neuen Testament 5700 Handschriften. Eben, da sind Fragmente mitgezählt und ganze Handschriften mit dem ganzen Neuen Testament. 5700. Viele sind älter als das 5. Jahrhundert. Einige Handschriften des ganzen Neuen Testaments stammen aus dem 4. Jahrhundert. Die vier Evangelien, die besitzen wir aus einer Handschrift, die um etwa 200 herum entstand. Oder vorher, noch früher. Oder 200 sagen wir. Dann die Paulusbriefe, fast alle, aus einer Handschrift von etwa 75 bis 100 an. Und dann einige Papyrusfragmente stammen aus den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Und jetzt vergleichen wir das einmal mit dem Überlieferungsbefund anderer klassischer Texte, Texte aus griechisch-römischer Zeit. Der griechische Historiker Thukydides, er lebte 460 bis 400 vor Christus und von seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges, seine Geschichte kennen wir aus 8 Manuskripten. 8. Bloße 8. Und diese Manuskripte stammen aus dem hohen Mittelalter. Also wir haben also Handschriften, die sind 1500 Jahre entstanden, nachdem das ursprüngliche Werk geschrieben wurde. Das ist alles, was wir von Thukydides haben. Von den 7 Büchern der Geschichte des ionischen Schriftstellers erlebt, das auf der ionischen Küste, er war von der Westküste der heutigen Türkei, und dort sprach man einen Dialekt, der sich etwas unterschied vom Athener Dialekt, also ionisch, nicht attisch, und er schrieb sein Werk in ionisch, die 7 Bücher der Geschichte. Er lebte von 485 bis 425 vor Christus, und auch von ihm haben wir nur ein Manuskript aus dem hohen Mittelalter oder Übergang frühes hohes Mittelalter. So große Distanz also. Und jetzt lateinische Schriften. Caesars Bellum Gallicum, der gallische Krieg, geschrieben zwischen 58 und 50 vor Christus. Es gibt nur 9 oder 10 brauchbare Manuskripte vom gallischen Krieg. Und das älteste dieser Manuskripte wurde geschrieben 900 Jahre nach dem gallischen Krieg. Also um 800 und etwas nach Christus herum. Dann gibt es die berühmten Geschichtsbücher des römischen Historikus Livius, ab urbe condita, seit Gründung der Stadt, will er eine lückenlose Geschichte schreiben. Er lebte von 75 vor bis 17 nach Christus, also um die Zeitenwende herum. Und von diesen 142 Büchern haben nur 35 überlebt. Also wir sehen, Gott hat dafür gesorgt, dass das Neue Testament bewahrt wurde, und zwar das Ganze. Mehrfach bewahrt wurde. Aber da... Von 142 Büchern, 32 haben überlebt, und von diesen besitzen wir rund 20 Handschriften. Und die älteste von denen 300 Jahre nach Livius geschrieben. Also wir sehen sehr wenige Handschriften und die zeitliche Distanz immer groß. Was das Neue Testament betrifft, sehr nahe am Geschehen und die Anzahl Handschriften sehr groß. Und dann gibt es auch die 14 Bücher der Historiae, also der Geschichte von Tacitus, der in nachchristlicher Zeit lebte. Und wir besitzen von seinen 14 Büchern noch 4,5. Dann hat er auch Annalen geschrieben. Was sind Annalen? Jahrbücher, genau. Es kommt von Annus. Das lateinische Wort annus und annales, das sind Jahrbücher. Also Jahr für Jahr fasst man zusammen. Jahrbücher. Von 14 Büchern der Geschichte, 4,5. Von 16 Büchern der Annales, 10 noch ganz oder teilweise erhalten. Und die heutigen Ausgaben stützen sich auf Manuskripte aus dem 9. beziehungsweise 11. Jahrhundert. Wiederum die Distanz sehr groß. Und so ist also die Überlieferungslage des Neuen Testaments und damit auch die Glaubwürdigkeit sehr viel größer als die dieser antiken Schriften. Und erstaunlicherweise ist nie jemand in Frage gestellt, Caesars Bellum Gallicum. Wir nehmen das und lesen das und so war's. Aber was das Neue Testament betrifft, wir lesen und sagen, so ist es nicht gewesen. Ja, wir merken, dass das Vorurteil gegen das Wort Gottes, gegen Gott selbst, gegen das Heil, das Gott in Christus gewirkt hat. Und dann kommt noch etwas dazu. Und das ist besonders betrüblich. Mein sehr verehrter Lehrer, von dem ich als Student an der Uni Zürich lernen durfte, Walter Burkert, ein führender Gräzist jener Zeit, der ist gestorben inzwischen. Griechische Literatur, griechische Literaturgeschichte. Und er war immer sehr interessiert, wenn ich etwas sagen konnte. Und einmal, wir kamen, da, natürlich, man liest irgendeinen griechischen Dramatiker. Wir haben bei ihm zum Beispiel in einem Seminar Euripides, Bacchae gelesen. Und natürlich so ganz nebenbei, es gibt die Disziplin Textüberlieferung, Textkritik innerhalb Philologie. Aber wird nur sehr wenig betrieben, weil es gibt nicht viel her, sind da so wenige Handschriften da, man erwähnt es halt mal. Und irgendwie kam er ins Gespräch und dann habe ich so auch vom Neuen Testament gesprochen und gesagt, ja, das Neue Testament hat ja Majuskelhandschriften. Das ist schon sensationell. Was sind Majuskelhandschriften? Das sind Handschriften, wo man nur in Großbuchstaben schreibt. Und es ist so, man schrieb in der Antike bis ins 5., 6. Jahrhundert immer nur in Großbuchstaben, Majuskeln. Und nachher schrieb man in Minuskeln, auch in Kleinbuchstaben. Das ist so eine kursive Schrift, wo man schneller schreiben kann. Und von allen griechischen Texten hat man nur Minuskelhandschriften. Und dann sagen, ja, das Neue Testament steht halt einmalig da. Er hat das sofort anerkannt. Und das war auch so in allen Seminaren, wenn ich irgendwann mal sagen, eine Parallele zur Bibel, war dem hoch interessiert. Und ein hoch anständiger Mann, wie alle wirklich Gelehrten sind, so freundlich. Und ich hatte bei der Lizenziatsprüfung, dann muss man sich vorbereiten, man darf zwei Autoren nennen und dann werden lauter Fragen gestellt und dann muss man noch einen Text lesen und übersetzen. Und dann hat er einen Text gewählt und mir Fragen gestellt, wo er wusste, da weiß ich etwas zu sagen. Und freute sich immer, wenn ich etwas sagte. Und dann hat er mir gesagt, ja, Paulus zitiert doch auch griechische Autoren. Und ich konnte sie beide natürlich nennen. Und sagte, sehr gut, sagte er. Freute sich immer, auch so, solche Parallelen zu sehen. Ja, und jetzt das Gegenteil. Ich war einmal in einer Lesegruppe dabei. Ich will euch ein wenig entlasten, so mit alten Geschichten. Man kann ja nicht immer nur hier zuhören, ja. Da war eine Lesegruppe, da waren ein Althistoriker, ein Altphilologe und ein Theologe. Und eben einer, der Altphilologe war Walter Burkert, Professor Walter Burkert, Gräzist. Und dann war ein Althistoriker, Peter Mayer, in dessen Vorlesungen bin ich manchmal gegangen, weil sie hervorragend waren. Und dann war ein Theologe. Und es war eine Lesegruppe, man las akkadische Texte, babylonisch-assyrische Texte. Und interessierte Studenten konnten dabei sein. Und wir waren dann so eine Gruppe von fünf. Also die drei Professoren und zwei interessierte Studenten. Und dann lasen wir, aber immer in Umschrift. In Umschrift. Also ich habe nicht Keilschrift gelernt. Es geht ja auch in Umschrift. Dann liest man einfach diese Sprache in Umschrift. Und wenn man Hebräisch kann, versteht man schon einiges. Babylonisch, Hebräisch sind semitische Sprachen. Und dann habe ich einmal so eine Bemerkung auch gemacht. Wir durften uns auch einschalten, mal etwas sagen. Eine Bemerkung gemacht. So eine Parallele, Altes Testament, was da steht. Und der Theologe, der schaut mich so an. Lesen Sie etwa in der Bibel? Ja, typisch Theologe. Typisch Theologe. Ja, ich muss ja nicht sagen ja, sondern er wollte mir sagen, also, was? Sie lesen die Bibel? Gut. Also zur Überlieferung sage ich noch abschließend, Überlieferung und zum Handschriften, Überlieferungsbefund, sage ich noch abschließend Folgendes. Ich hatte erwähnt, die Chester Beatty Papyri, und die hat in den Jahren 1933 bis 1958 ein Engländer namens Frederick G. Kenyon veröffentlicht, in einem achtbändigen Werk, also sehr ausführlich, untersucht und eben editiert mit allen notwendigen Erklärungen dazu. Und dieses achtbändige Werk heißt The Chester Beatty Biblical Papyri, so sagen ja die Engländer für Papyri. Also Papyri, ja, Papyri. Und dann Descriptions and Texts of 12 Manuscripts on Papyrus of the Greek Bible. Und dieser Frederick Kenyon, also der sich in der Materie der Überlieferung des Inhalts, auch der Textüberlieferung heiliger Schriften, der wirklich ein Fachmann ist, er schrieb ein Werk, das war dann mehr nicht für die Gelehrte Welt geschrieben, wie eben diese acht Bände wo ja diese Papyri da alle diskutiert, sondern er schrieb ein Werk mit dem Titel Our Bible and the Manuscripts. Unsere Bibel und die Manuskripte oder und die Handschriften. Und auf der Seite 55 sagt er zusammenfassend: Der zeitliche Abstand zwischen der ursprünglichen Niederschrift und den ältesten greifbaren Textzeugen wird so klein, dass man ihn ignorieren kann. Damit ist der letzte noch mögliche Zweifel ausgeräumt, ob die Bibel in ihrem Gehalt und so überliefert worden ist, wie sie geschrieben wurde. Sowohl die Authentizität als auch die Integrität der Bücher des Neuen Testaments kann als erwiesen betrachtet werden. Und dann schreibt er weiter unten: Der Christ kann die ganze Bibel in die Hand nehmen und ohne Furcht und Zögern sagen, dass er in ihr das wahre Wort Gottes in Händen hält, das ohne wesentlichen Verlust von Generation zu Generation weitergereicht worden ist. Ja, und trotz dieser eben Beweislage will man und wollen auch Gelehrte des Faches Theologie das nicht akzeptieren. Und der Grund kann nur der sein, dass eben der sündige Mensch die Wahrheit, er will sie nicht an sich heranlassen und so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Kennt ihr das? Wer schrieb das? Ja, es war Christian Morgenstern, aber die beiden sind sehr ähnlich. Ja, ich verwechsel die auch miteinander. Ringelnatz und Morgenstern. Christian Morgenstern, der Schluss des Gedichts, die unmögliche Tatsache. Die unmögliche Tatsache eben. Und so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja, leider. Wir müssen auch aufpassen, dass wir uns gewissen Dingen verschließen, weil sie nicht in unser System passen. Wir sind nicht ausgenommen davon, auch so zu folgern und zu schließen. Ganz messerscharf, so zu folgern und zu schließen, dass eben nicht sein kann, was nicht sein darf.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.